Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Jugendliche, liebe Kinder. Es ist so schön, wieder zu Hause zu sein. Und zu Hause meine ich immer wieder, wenn ich einfach erstens nach München komme und zweitens besonders hier nach Nymphenburg. Es sind genau 11 Jahre, seitdem wir von hier weg sind. Und zwar mit 2 weinenden Augen, nicht nur mit einem. Ich bringe euch ganz liebe Grüße von Soran mit. Er wäre sehr gerne heute auch mit hier gewesen, aber er hat selber Dienst in einer anderen Gemeinde, lässt euch aber ganz, ganz herzlich grüßen und meinte, es wird vielleicht nicht lange dauern, dass wir dann auch wieder zusammenkommen und dass er auch hier das Wort mit uns teilen kann. Ja, ich werde gerne Grüße auch mitnehmen, habe schon einige Grüße bekommen. Für die, die es nicht wissen, die zu der Zeit nicht da waren, wir waren in der glücklichen Lage, hier in dieser Gemeinde unter anderen Gemeinden in München 2 Jahre auch zu sein, zu dienen und wurden dann eben nach Nürnberg versetzt und sind eben seit 11 Jahren dort. Viele haben mich heute Morgen gefragt, und seid ihr in Nürnberg angekommen? Was soll ich sagen? Physisch, körperlich, ja. Das Herz ist hier geblieben. Und hier holen wir es immer wieder ab, wenn wir hier sind. Aber so Gott will und er uns Gesundheit schenkt und es sein Wille ist, werden wir ja in knapp 2 Jahren darf Soran nämlich in Rente gehen. Und dann werden wir hierher wieder in den Süden ziehen, in unsere Heimat. Und darauf freuen wir uns. Und das ist so unser Lichtblick im Moment, wo wir einfach diesen Zeitpunkt jetzt auch abwarten. Und wir beten, dass Gott uns auch wirklich auch diesen Wunsch erfüllt und dass wir das auch erleben dürfen. Als wir das letzte Mal hier bei euch waren, hatte Soran die Predigt und zu der Zeit steckten wir so inmitten dieser Pandemie. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber oft habe ich mich gefragt, wie halte ich das irgendwie durch? Und wenn mir jemand am Anfang gesagt hätte, das dauert 3 Jahre, hätte ich gesagt, nö. Das schaffe ich nicht. Das halte ich nicht durch. Mit all den Abständen, mit all den Entbehrungen, mit allem, was dazugehörte, sich nicht begegnen zu dürfen, sich nicht umarmen zu dürfen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Mir hat es unheimlich gefehlt. Dazu muss ich sagen, unsere Kinder, ein guter Teil unserer Kinder und Enkelkinder, die leben in Salzburg in Österreich. Ich hätte mir nie gedacht, dass es irgendwann mal so schwer sein wird, nach Österreich einzureisen und dann aber auch wieder nach Deutschland einzureisen. Und es war Muttertag und in der Früh schreibt unsere Schwiegertochter, hey, die Grenzen sind für 24 Stunden geöffnet. Grenzen geöffnet. Meine Güte, dachte ich mir, wo leben wir denn? Grenzen geöffnet? Ja. Ins Auto gesetzt und nach Salzburg gefahren. Aber an der Grenze dann, ja, wo fahren Sie hin? Was möchten Sie dort? Wohin? Ich musste alles vorweisen, die Adresse von unseren Kindern. Ich musste alles zeigen, dass wir dahin wollen, dass wir auch am Abend wieder zurückfahren. Und am Abend die gleiche Frage wieder bei der Einreise. Und oft habe ich mir gedacht, wie halte ich das durch? Und ich bin sehr oft an meine Grenzen gestoßen. Waren es doch damals die kleinen Hoffnungen, an die man sich dann auch geklammert hat. Die kleinen Hoffnungen, die uns einfach geholfen haben, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat zu überleben. Und es zog sich wirklich durch alle Bereiche des Lebens. sowohl im Privaten als auch in der Arbeit, in der Schule, im Kindergarten. Und ich kann mich erinnern, ich habe zu der Zeit gerade in der Berufsfachschule für Logopädie in Nürnberg gearbeitet. Und ich kann euch sagen, es war eine unmögliche Situation. Die Schülerinnen dort einen Tag kommen, den anderen Tag nicht. Dann durften sich diese drei Kurse untereinander nicht treffen. Die einen vormittags, die anderen nachmittags. Sie konnten sich nicht kennenlernen. Und so ging das Wochen und Monate. Und ihr wisst, ich brauche da nicht mehr zu erzählen. Meine Predigt habe ich heute überschrieben: Nur nicht aufgeben. Und diese Gedanken sind mir damals gekommen. Nur nicht aufgeben. Hoffnung finden in einer hoffnungslosen Welt. Klingt es nicht ein bisschen widersprüchlich? Hoffnung finden in einer hoffnungslosen Welt? Aber genauso empfinden wir doch, wenn wir in ganz großen Schwierigkeiten und in ganz großem Leid stecken, wenn wir hoffnungslos sind. Und dabei denke ich jetzt nicht nur an die Pandemie, die wir, Gott sei gedankt, mehr oder weniger hinter uns haben. Nein, ich denke an diese vielen Situationen, diese vielen Dinge, die in letzter Zeit geschehen. Wir haben Krieg. Und der ist nicht weit weg von uns. Wir haben Krieg in Europa. Ist denn ein Tag vergangen in den letzten Monaten, dass wir gehört haben, dass es keine Überschwemmung gab? Oder irgendwelche Naturkatastrophen? Wir haben ein schlimmes Erdbeben in der Türkei und ich glaube irgendwie gestern oder heute Nacht war ein Erdbeben in Marokko. Zehntausende Menschen müssen ihr Leben lassen. Das Leben ist komplett durcheinander geraten, auch hier bei uns. Und nichts ist mehr selbstverständlich. Angefangen von den Preisen im Supermarkt, über die ganze Situation an sich. Und wie war das nochmal mit Heizen und Heizen im Winter? Ja, haben wir uns jemals Gedanken darüber gemacht? Wie bekomme ich bei all diesen Gedanken, bei all diesen Dingen, die ich erleben muss von Tag zu Tag, wie bekomme ich festen Boden unter den Füßen? Was trägt mich denn durch diese hoffnungslose Zeit? Welche Hoffnung habe ich? Und welche Hoffnung hält mich über Wasser? Denn irgendwo und irgendwie muss ich ja durchhalten. Aber was ist eigentlich dieses Hoffen? Was heißt das Wort Hoffnung? Ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht, was das eigentlich bedeutet. Und eigentlich kommt dieses Wort Hoffnung aus dem Niederdeutschen und heißt hopen. Und das bedeutet hüpfen. Im Englischen haben wir ja das Hope, aber im Niederdeutschen heißt es hopen. Und das heißt hüpfen, vor Erwartung unruhig springen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so kleine Kinder, wenn sie irgendwas bekommen wollen und dann fangen die an zu hüpfen und lachen und warten auf das, was kommt. Und habt ihr schon mal probiert zu hüpfen und euch nicht zu freuen? Also einfach traurig sein und hüpfen. Geht nicht. Ich habe es probiert. Es geht gar nicht. Das heißt, ich kann nur hüpfen, wenn ich mich freue und wenn ich auf irgendwas einfach gespannt bin. Und wenn ich hüpfe, dann muss ich froh sein. Und es ist schön, dass wir auch das noch können. An Gott zu glauben bedeutet, fröhlich zu sein, darauf zu hoffen, dass die Welt eines Tages besser werden wird. Hüpfend auf beiden Beinen bis das Herz vor Freude springt. Und das mag wirklich manchmal schwierig und banal klingen, angesichts von Krieg und Leid, was herrscht. Und doch lässt mich das Hoffen hüpfen, lachen. Auch das ist Wirklichkeit. Denn das Lachen und der Mut sind immer noch da. Und manchmal kann einem die Hoffnung sogar das Leben retten. So wie in diesem Film, das Leben ist schön. Das haben bestimmt etliche von euch gesehen, aber ich möchte es einfach ganz kurz zusammenfassen. Der Film handelt während des Zweiten Weltkriegs und dort lernen wir den jüdischen Lebenskünstler Guido kennen. Und Guido ist immer gut drauf. Er ist immer für Späße bereit. Und so mit viel Fantasie erhellt er den Leuten und den Menschen einfach den düsteren Tag. Und so lernt er auch die junge Lehrerin Dora kennen. Die beiden heiraten, bekommen einen Sohn, den Josue, und sie sind glücklich. Doch eines Tages verschleppen die Nazis Guido in ein Konzentrationslager nach Deutschland. Wie kann Guido seinen Sohn Josue vor dieser schrecklichen Lagerrealität beschützen? Wie kann er ihm den frohen Mut noch beibehalten? Wie kann er sein Leben retten? Und er tut einfach das, was er am besten kann. Mit seinem fröhlichen Gemüt schafft er es, die Situation ganz anders umzudrehen. Und er erklärt seinem Sohn, es handelt sich hier um ein ganz großes Spiel. Sie seien eine Mannschaft und müssten gegen die andere Mannschaft spielen. Vor allem gegen die böse Mannschaft. Und so nennt er nämlich diese Mannschaft von den SS, deren Mitglieder immer so brüllen, wenn sie in die Räume reinkommen. Und wenn wir 1000 Punkte bekommen haben, ist das Spiel zu Ende, sagt er ihm. Und was kann man da gewinnen, fragt Josue. Kinder wollen immer irgendwas Greifbares haben. Einen echten Panzer, sagt Guido. Denn er weiß, dass Josue fasziniert ist von Panzern. Also streng dich an, sagt er ihm. Wer einen Fehler macht, wird nach Hause geschickt. Und es geht los. Und als Zuschauer bleibt einem oft das Lachen im Halse stecken. Aber Guido schafft es immer wieder, seinen Sohn zum Lächeln zu bringen und ihn zu motivieren, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Und niemand darf dich sehen, sagt er, vor allem nicht die Männer von der bösen Mannschaft. Und stell dir vor, dafür bekommst du 100 Punkte. Am Ende des Films, als die SS das Lager räumt, sagt Guido zu Josue, versteck dich gut. Was glaubst du, wie die sich ärgern, wenn sie dich nicht finden? Streng dich an, wir sind ganz vorne. Guido überlebt nicht, aber sein Sohn Josue. Und er kommt aus seinem Versteck raus, lebendig und unversehrt, und sieht in diesem Augenblick einen großen Panzer vorfahren. Das Leben und die Hoffnung haben gesiegt. In Römer 5, ihr könnt gerne mit mir aufschlagen, Römer Kapitel 5, dort lesen wir die Verse 3 bis 5. Römer Kapitel 5, die Verse 3 bis 5. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Wir haben gewonnen, ruft Josue am Ende und lacht. Was können wir gewinnen? Was ist unsere Hoffnung? Und wie wir schon gesagt haben, es spricht sehr vieles gegen die Hoffnung. Und eigentlich das meiste in unserem Leben. Und schon wenn wir die Nachrichten anhören, und das ist ein Grund, warum ich eigentlich keine Nachrichten mehr höre, dafür der Soran umso mehr, gibt es ganz viele Gründe, an der Güte des Lebens zu zweifeln. Hoffnung finden in einer hoffnungslosen Welt? Solange wir auf dieser Erde sind, erfahren wir Ungerechtigkeit, Krankheit und Schmerz. Bei Gott im Himmel hat all dies ein Ende. Und wer um sein eigentliches, zukünftiges Zuhause im Himmel weiß, der kann Hoffnung bewahren. Hoffnung hält uns am Leben, ja, sie kann uns auch sogar das Leben retten. Wenn wir uns dieser wunderbaren Zukunft bewusst sind, die im Himmel auf uns wartet, dann hilft uns das im Hier und im Jetzt. Denn die Hoffnung, die gibt sich nicht geschlagen, nur nicht aufgeben. Die Hoffnung, die lebt und nährt sich von Ereignissen, von Geschichten, von Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben. Nicht von logischen Erklärungen oder philosophischen Theorien, sondern von dem, was wir persönlich erzählen können, was wir in unserem Leben erlebt haben mit Gott. Geschichten, die von Hoffnung handeln und die auch die Hoffnung in anderen wecken können. Und in der Bibel gibt es eine wunderbare Geschichte, und auch wenn nicht explizit das Wort Hoffnung darin vorkommt, ist es für mich trotzdem durch und durch eine Hoffnungsgeschichte. Vom Bangen und Hoffen. Es ist die Geschichte von Noah und der großen Flut. Gott hat eine Flut angekündigt und er befiehlt Noah, bau ein Schiff. Und er gibt ihm auch einen ganz genauen Plan, genaue Maße für den Kasten, welches Holz, Kammern mit Pech versiegelt, innen und außen, ein Fenster, eine Tür, drei Stockwerke, alles ordentlich vorgegeben. Und in 1. Mose 6, 22 heißt es, Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Und dann kommt der Regen. 40 Tage und Nächte am Stück auf der ganzen Welt. Die Sintflut. Und ich denke, wir können uns das gerade in der jetzigen Zeit sehr gut vorstellen. Wie viele Bilder gibt es von sintflutartigen Überschwemmungen in vielen Ländern, auch in unmittelbarer Nähe bei uns. 40 Tage und Nächte ununterbrochen am Stück. Und es heißt weiter, und die Flut bedeckte den Erdboden und hob das Schiff vom Boden ab. Das Schiff beginnt zu schwimmen, ohne festen Boden unter den Füßen. Wie heißt denn unsere Sintflut heute? War es die Pandemie oder gibt es noch Schlimmeres? Der Krieg? Zerbrochene Beziehungen, der Verlust eines geliebten Menschen. Vieles aus dem alten Leben scheint wie weggespült. Viele Wünsche sind zerplatzt und manches ist auch schon untergegangen. Der feste Boden unter den Füßen, wo war er gleich wieder? Gibt es jemals wieder Land in Sicht? Was gibt mir diesen festen Boden unter den Füßen? Für Noah und seine Familie und die Tiere war es die Arche. Sie gibt ihnen Schutz. Sie gibt ihnen diesen Boden unter den Füßen. Sie gibt ihnen Geborgenheit mitten in diesem großen Unheil. Und damit ist sie mehr für sie. Es ist ein Versprechen, dass Gott sie durch diese Not hindurch leiten und begleiten wird. Sie ist der Grund für ihre Hoffnung. Noah hatte die Arche unter den Füßen, aber er hatte noch was. Noah hatte einen festen Glauben, der ihn nach vorne blicken ließ. Es wird eine Zukunft geben. Gott hat es versprochen. Es gibt eine Rettung. Aber wie würde die denn aussehen? Und vermutlich wären Noah und seiner Familie so konkrete Pläne ganz recht gewesen für die Rückkehr ins alte Leben. Dazu so einen genau detaillierten Plan für die Zeit nach der Sintflut, wie auch für den Bau der Arche. Aber beides bekommen sie nicht. Was ist unsere Arche? Wo bekommen wir festen Boden unter den Füßen? Es ist der Glaube und die Hoffnung, die uns trägt und uns wieder festen Boden unter den Füßen gibt. In Jeremia 17, Vers 7 heißt es: Aber Segen solle über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen, sein Reich. Und wir haben zwar noch keinen detaillierten Bauplan davon, wie es da mal aussehen wird, aber wir können fest daran glauben und vertrauen, dass alles, alles so gut, so friedlich, so gerecht und so voller Sinn sein wird. Und daran möchte ich meine Hoffnung hängen. Und dort will ich auch ankommen. Aber möglichst nicht alleine, sondern mit euch allen. Auch in der Geschichte von Noah gibt es ein Ankommen und auch eine Zukunft nach der Flut. Nicht so wie davor, nicht so wie vor der Krise. Und das können wir alle, haben wir auch erlebt. Es ist nichts mehr so, wie es vorher war. Aber es ist anders. Und zaghaft wagt sich Noah an Land, als müsse er prüfen, ob es wirklich einen festen Boden gibt unter den Füßen und ob ihn seine Hoffnung trägt. Nichts lässt die Flut so zurück, wie es war. Auch uns nicht. Auch wir sind versehrt und dennoch heil. Oft gezeichnet und doch gerettet. Die Hoffnung bewahrt uns vor nichts und doch ist sie wahr. Und da denke ich an diesen Mann am Kreuz, ein versehrter, leidender Mensch. Und dennoch ist er zu einem Hoffnungszeichen geworden für den Himmel, der sagt: Ich bin da, ich bin bei dir, du bist nicht allein. Was für eine Hoffnung! Gott hat seinen Sohn in die Welt geschickt, damit wir hoffen können, damit wir eine Zukunft bekommen können, ein ewiges Zuhause. Aber noch sind wir hier auf dieser Erde und müssen durchhalten, nur nicht aufgeben. Im Laufe des Lebens brechen immer wieder solche Abschnitte an. Etwas Altes endet, Neues kommt und manchmal ist es noch nicht sichtbar, wie es weitergehen kann. Nach dem Auszug der Kinder, die jetzt erwachsen sind vielleicht, so still im Haus. Wie wird es werden? Oder vielleicht nach einer Trennung, mal hoffnungsvoll, mal ängstlich? Werde ich das, was da kommt, bewältigen? Nur nicht aufgeben. Die Geschichten der Bibel spielen öfters in solchen Situationen, in solchen Zwischenräumen. Auch die Geschichte von Jakob, der hatte seinen Bruder Esau ausgetrickst und der hat sich natürlich rächen wollen. Und so muss Jakob fliehen, in die Fremde. Wohin? Wie wird es werden? So weit weg von zu Hause? Und irgendwie hat er alles falsch gemacht. Und er hat Angst. Doch nachts im Traum hört er Gottes Stimme, die sagt, ich bin mit dir, sagt Gott. Und ich will dich behüten, wo immer du hinziehst. Ich will dich nicht verlassen. Und als Jakob aufwacht, fühlt er sich gestärkt. Er steht auf und geht in der Gewissheit, dass er begleitet wird. Hoffnung finden in einer hoffnungslosen Zeit? Es gibt noch etwas, was uns stärken kann, was uns helfen kann, wieder festen Boden unter den Füßen zu bekommen. Und das ist das Gebet. Und ich bin mir sicher, dass wir alle irgendeine Erfahrung gemacht haben mit dem Gebet. Wir können hier erleben und erfahren, dass Gott da ist, dass er meine Situation kennt, wenn mir das Wasser bis zum Halse steht. Und ich muss zugeben, es ist manchmal nicht einfach, in schweren Zeiten, wenn es mir nicht so gut geht, noch die Kraft zu haben, zu beten. Und manchmal kann es lange dauern, bis Gott antwortet. Aber eins musste ich lernen: Gott kommt nie zu spät. Er kommt immer zur rechten Zeit. Auch hier heißt es, nur nicht aufgeben. In Römer 12, Vers 12 heißt es, freut euch in der Hoffnung, haltet durch in schweren Zeiten, bleibt beständig im Gebet. Das Gebet, ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben. Eine Hilfe, damit wir Hoffnung finden in dieser hoffnungslosen Zeit. Ich kann mich erinnern, ich habe lange Zeit, als wir nach Nürnberg gezogen sind, habe ich oft mit Gott gehadert. Ich hatte eine sehr gute Arbeitsstelle hier in München und bin dann die ersten 2 Jahre auch gependelt, Nürnberg-München, München-Nürnberg. Und es war mit Sicherheit keine einfache Zeit. Und ich habe Gott wirklich ganz intensiv darum gebeten, dass er irgendwie mir zeigt, wo mein Platz ist. Denn auf Dauer wäre das nicht gegangen. Und nachdem ich dann auch eine Zeit danach in ein ziemlich tiefes Burnout gerutscht bin, bin ich dann ungefähr 18 Monate aus dem Verkehr gezogen gewesen. Aber vollkommen. Und in dieser Zeit habe ich gebetet. Und ich habe gesagt, lieber Gott, du weißt, irgendwas muss sich ändern. Ich habe mich dann von meinem langjährigen Arbeitgeber getrennt und habe gebetet. Und habe mir gedacht, okay, mit 58 Jahren jetzt nochmal eine neue Seite aufzuschlagen, einen neuen Job zu finden, unmöglich. Wer nimmt mich denn mit 58? Und es kam der Tag, wo ich dann wieder einsteigen sollte. Und ich las eine Annonce im Internet, ich machte das Internet auf und es ploppte eine Stellenanzeige auf. Und ich kann euch nicht erklären, wo sie herkam. Auf alle Fälle war es die Traumstelle, die ich mir eigentlich schon immer gewünscht habe. Sie haben gesucht eine Sekretärin für die Verwaltung in der Logopädie-Schule, in der Berufsfachschule für Logopädie und Physiotherapie in Nürnberg. Und dachte mir, okay, 58 Jahre alt, die Stelle, keine Ahnung. Auf alle Fälle habe ich mich beworben und ich habe 3 Tage später ein Bewerbungsgespräch gehabt dort. Und es waren sehr viele Bewerberinnen, habe ich später dann erfahren dürfen. Aber Gott hat mir diese Stelle geschenkt. Und ich bin bis heute dankbar, weil das war so wieder der Start. Das war das, was mir wieder Hoffnung gegeben hat. Das war das, wo ich wieder festen Boden unter den Füßen gespürt habe. Und ich habe lange gewartet, aber Gott kommt nie zu spät. Er kommt immer zur rechten Zeit. Und davon bin ich überzeugt. Leider bin ich heute nicht mehr in dieser Schule, weil ich, ja wie viele wissen, dann die Stelle in der Vereinigung als Abteilungsleiterin für Frauen bekommen habe und seitdem eben dann dort den Job aufgegeben habe und aber jetzt auch mit dieser Aufgabe so dankbar bin, dass Gott mir auch diese Möglichkeit geschenkt hat, einfach vielen Menschen zu begegnen, auch vielen Menschen einfach von meiner Hoffnung zu erzählen und einfach den Menschen zu sagen, es gibt eine Hoffnung in einer hoffnungslosen Zeit und man bekommt wieder festen Boden unter den Füßen, egal wie schwer es einem im Moment geht. Ich glaube fest an solche Hoffnungszeichen des Himmels und manchmal gerade in dem Moment, wo ich sie brauche. Und es ist schwer, von Hoffnung zu sprechen, wenn ich einen Schicksalsschlag nach dem anderen erlebe, der einem alles abverlangt. Aber wer nicht hofft, der hat aufgehört zu leben. Und auch wenn wir manchmal kurz davor stehen, die Hoffnung aufzugeben. Als meine Mutter vor 6 Jahren gestorben ist, haben wir das Haus in Kroatien geerbt, ein großes Anwesen und dann will man das auch irgendwie in Schuss halten und als erstes wollten wir die Terrasse neu pflastern, die war hässlich und alt, aber meine Mutter, die liebte Rosen über alles und sie hat überall Rosen gepflanzt, alte Rosenstöcke und ich will nicht übertreiben, aber das waren bestimmt so um die Terrasse herum an die 30 Rosenstöcke. Wunderschön. Und wir haben dann mit der Firma gesprochen, mit den Handwerkern und die haben gesagt, ja, können wir alles machen, aber die Rosen müssen dem Ganzen weichen. Ich dachte mir, okay, die ganzen Rosen weg, keine Ahnung, aber die Terrasse hat Vorrang. Also habe ich gesagt, okay, alles weg. Aber es gab eine Rose, da hat mir mein Herz geblutet. Die hatte solche weißen, großen Blüten und roch auf Meterweite. Und dann habe ich mit den Nachbarinnen gesprochen und habe gesagt, also wenn die jetzt weg muss und die muss weg, was kann ich tun, damit ich wenigstens irgendwie einen Ableger bekomme? Da haben sie mir das erklärt. Ja, du musst Stöcke abschneiden und dann ins Wasser stecken und ja, nicht heiß und wieder Wasser wechseln und so weiter. Habe alles gemacht, natürlich waren alle kaputt. Und ich habe nichts mehr gehabt von dieser Rose und ich war hochtraurig. Auf alle Fälle kam der Tag, wo der Bagger kam und das alles platt machte und aufgegraben hat und ausgegraben und aufgefüllt mit Kies und mit Beton und mit Steinen und mit allem. Und der Rüttler kam und hat gerüttelt und gemacht und es war eine 30 cm hohe Schicht drunter und alles war platt. Alle Rosen weg. Als wir das Jahr danach kamen, dann sah ich so dort, wo noch so Steine sichtbar waren, irgendwas Grünes rausblitzen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, was ist denn das schon wieder? Dieses Unkraut ist ja wirklich nicht zu klein zu kriegen. Aber ich habe mir gedacht, nee, pff, lass ich's. Und wie wir dann das Jahr wieder danach, also 2 Jahre nach dieser Aktion kamen, da traute ich meinen Augen nicht. Da blitzte oder wuchs ein Rosenstrauch. Und als die Zeit kam, dass sie blühen sollte, was glaubt ihr, welche Rose war es? An der Stelle war nämlich diese weiße Rose, die ich gerne behalten hätte. Und heute steht an dieser Stelle wirklich ein großer Rosenstrauch, mit wunderbaren, weißen, großen Blüten, die unheimlich gut riechen. Eine Rose, die nicht aufgegeben hat. Eine Rose, die Hoffnung gesehen hat, auch wenn sie zertreten war, auch wenn sie zerrüttelt war, auch wenn sie eine Schicht über sich hatte, wo sie sich nicht mehr bewegen konnte. Eine Rose hat den Weg nach oben wieder gefunden. Neulich habe ich ein Zitat gelesen, wo es heißt: Es gibt keine hoffnungslosen Situationen im Leben, nur Menschen, die die Hoffnung verloren haben. Gottes Versprechen macht mir immer wieder Mut, meine Hoffnung auf Gott zu setzen und erleben zu dürfen, wie positiv er in meinem Leben eingreift. In 1. Petrus 1, Vers 13 heißt es: Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi geschenkt wird. Mit der Gnade Gottes dürfen wir immer von vorne anfangen. Seine Gnade und seine Güte gibt uns immer wieder diesen festen Boden unter den Füßen. Er hilft uns in allen Situationen des Lebens, auch wenn es manchmal nicht einfach ist. Und es kommen Tage, wo man denkt, boah, wie soll das weitergehen? Aber Gott ist immer da. Er hat versprochen, ich bin mit dir, egal was ist, in jeder Situation. Für mich heißt es nur durchhalten, nur nicht aufgeben. Denn Gott lässt mich immer wieder Hoffnung finden in einer hoffnungslosen Zeit. Amen. Ja, lieber Vater, danke, dass du uns kennst. Danke, dass du uns liebst und dass du ganz genau weißt, was ein jeder von uns benötigt. Danke dir, lieber Vater, dass du uns immer wieder aufrichtest. Danke dir, dass du uns Hoffnung schenkst in einer hoffnungslosen Zeit. Bitte hilf uns, dass wir den Weg gehen bis zum Schluss, denn es wartet eine wunderbare neue Erde auf uns. Hilf uns auch durchzuhalten, nur nicht aufgeben. Danke, dass wir diese Hoffnung haben dürfen. Amen.